Ich habe ja in diesen drei Bibelarbeiten immer nur einen Vers rausgenommen. Bei den Sprüchen kann man ja auch ganze Themen entfalten, aber es lohnt sich einmal, über diese Sache nachzudenken. Sie haben sicher an dieser Stelle gegenüber mir viele Vorzüge, denn ich bin ein Mensch, der gar keine Geduld hat. Deshalb freue ich mich, dass Sie so geduldig sind und das so schön praktizieren können. Das ist eine ganz praktische Sache, wie wir diese Geduld lernen. Also, wir haben gerade das schöne Lied gesungen für das Geburtstagskind von Herr, wer mich festhält, deine starke Hand. Helga Winkel, eine Diakonisse aus Eitlingen, hat uns dieses Lied geschenkt und unsere Freude war riesengroß, wie dieses Lied sogar im evangelischen Kirchengesangbuch aufgenommen wurde. Das ist in der Landeskirche eine Sensation, wenn das Lied deutlich Jesusliebe so aufkommt. Aber die Helga Winkel hat einen großen Schmerz. Das Lied wurde natürlich geändert, ohne dass man die Autorin gefragt hat. Und wir haben das in dem Büchlein über die Liederdichterin hineingeschrieben, denn die Feministen haben natürlich dafür gesorgt, dass das so nicht sein kann. Die Feministinnen und die männlichen Feministen, die es ja auch gibt. Und zwar an dem zweiten Vers, da heißt es jetzt im Gesangbuch, das, was wir gesungen haben, weil du für mich das Lamm geworden bist, vertraue still, weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, bin, heißt es dort, präg tief in mich, Herr, deines Leidens Sinn. Das ist gut, dass wir ans Kreuz denken und den Leidensweg von Jesus. Aber die Lammesart wurde ausgerottet. Und es war der Helga Winkel ganz arg wichtig. Und ich habe gesagt, ich habe es neulich auch praktiziert, wo das im Gottesdienst gesungen wurde, wo ich gepredigt habe, ich singe laut den Originaltext von der Helga Winkel. Denn die Lammesart, das hängt mit unserer Geduld zusammen. Das hat ja Jesus gesagt, dass wir die Art des Lammes haben sollen. Aber heute die Feministen sagen, ich will ganz stark sein. Und die Männer auf den Rücken werfen, ist ja gut. Wir Männer sind ja ganz arg schwach, das wissen sie bloß nicht. Aber nein, Herr, deine Lammesart. Das ist ganz wichtig, wir wollen wie Schafe mitten unter die Wölfe sein. Und das ist ganz interessant, dass wir auch auf solche Details achten. Und das gehört zu unserem Thema heute Abend. Jetzt schlagen wir es nochmal auf, Sprüche 16, Vers 32, das geht ja noch weiter. Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Und dann steht der Vergleichsstelle und noch Kapitel 14, Vers 29. Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Torheit ist in der Bibel was ganz furchtbar Blödes und Dummes. Das ist das Allerschlimmste, eine Torheit in Israel. Das war verrückt, wie man so dumm und blöde sein kann. Und wer nicht geduldig ist, der offenbart seine Torheit. Nun habe ich von Jugend an in der Bibel immer besonders die Starken bewundert. Das sind ja so richtig große Leute. Auf Ihrer Idea-Ausgabe ist gerade mir noch aufgefallen, die Sie in Ihrem Postfach drin hatten, ist hinterher auch so ein toller Bericht über so ein Selbstverteidiger. Ja gut, dass Schwache stark werden und so. Toll, bequält mir immer wieder. Da, wenn unsere Sportler da sind, die also die blühend aussehen und die Klavier vom einen Raum zum anderen tragen, wie der Simson, herrlich. Und wie haben wir den David bewundert als Kinder? Mensch, der hat mit der Schleuder den Riese Goliath besiegt. Aber was ist denn das mit der Geduld? Bei uns wirkt ja die Geduld immer, wie wenn einer phlegmatisch ist. Sie wissen, was ein Phlegma ist. So eine Kaugummi-Figur. Der ganz weich ist und überall hingeschoben wird. Aber da ist gar nichts drin von einer Entschlossenheit, etwas anzupacken und etwas zu tun. Das Schwachsein spielt in der Bibel eine große Rolle. Das Schwachsein. Wir haben ja heute wieder so viele Athleten für Christus. Ich meine jetzt nicht die Bodybuilder, sondern ich meine Leute, die wollen für Christus ganz große Taten tun. Die wollen ganz groß sein. Fast ist es eine Kinderkrankheit des Glaubens, wenn man zum Glauben kommt. Man will für Jesus so richtig ganz groß herauskommen. Ich habe immer große Sorge, ob die das wissen, dass das ein ganz großes Problem ist, mit dem stark sein wollen, mit dem stark sein wollen, mit groß sein wollen, weil man, ehe man sich versieht, auf dem Boden liegt. Was ist denn hier gemeint mit der Geduld? Was ist denn hier vorgesehen mit der Geduld, die wir lernen müssen? Ich werde es heute Abend an einigen Stellen nochmal entfalten, dass uns der Herr an ganz vielen Stellen im Glauben nicht die Siege so schnell schenkt. Es ist ganz toll, wenn einer kommt und sagt, ich erlebe dauernd Siege und wo ich hinkomme, sind die Hallen überfüllt und bei mir bekehren sich die Leute mannigfaltig und ich habe ganz großen Erfolge und wenn ich bete, sind alle gesund nah, die stehen alle auf, werfen ihre Krücken weg. Und die anderen sagen, und ich bete schon 25 Jahre für meine Enkelkinder und für meine Kinder und die bekehren sich nicht. Was ist denn bei mir kaputt? Dringt mein Gebet nicht durch. Und der Nächste sagt, gerade mit der Krankheitsnot, der Herr hat mir eine Last aufgelegt und ich muss durch die Welt humpeln, weil mir Gott diese Krankheit auferlegt hat. Einer, der am meisten über die Schwachheit nachgedacht hat, war ja der Apostel Paulus. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich denke immer wieder, wie das für den Paulus schwer war, als er seinen treuen Mitarbeiter, den Trophimus, krank in Milet zurückließ. Paulus, warum hast du nicht gebetet? Warum hast du nicht die Hände aufgelegt? Er sagt, alles gemacht und nichts passiert. Hast du nicht richtig geglaubt? Ja doch. Er selber hat einen Pfahl im Fleisch, also nicht bloß einen Spreisel, sondern einen Pfahl, so vom Gartenzaun, so einen richtigen Pfahl im Fleisch und es tut wahnsinnig weh. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen. Was ist denn das Wort, das zu dem Schwachen gehört, wenn sie warten auf Hilfe? Das kommt in der Bibel ganz oft vor. Das ist das Wort Harren. Dass gottlose Leute sagt, auf Harren reimt sich natürlich nur die Narren, das ist klar. Eine gottlose Welt versteht es nicht. Aber im Glauben ist das ein ganz wichtiges Wort. Wir singen nachher, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Der in langer Weise wartet auf die Antwort Gottes. Wir hätten auch genauso singen können, das schöne Lied, das jetzt in diese Tage hineinpasst, zwischen Totensonntag und ersten Advent, ein Lied unseres schwäbischen Landsmanns. Wir Schwaben können da nicht viel weiter denken als Philipp Friedrich Hiller. Den haben wir besonders in unser Herz geschlossen. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dir auf deinem Thron. Und da heißt, wir warten deiner in unseren Leidenstagen, heißt das, in unseren 363, wenn Sie geschwind einen Blick reinwerfen, da hat es tolle Lieder von der Geduld drin, das hat mich ganz arg fasziniert, aber da geschwind, wir warten deiner mit Geduld in unseren Leidenstagen, wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen, so wollen wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen, bis du es weg wirst nehmen. Wir tragen unsere Lasten und wir freuen uns, und das ist ganz interessant, die Geduld lebt von der großen Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn Jesus. Wir haben eine große Zukunft und wir wissen auch die Dinge, die uns der Herr jetzt in dieser Welt nicht abnimmt, die wird er einmal lösen. Und wir wissen, dass Jesus' Sieg bleibt ewig ausgemacht, auch wenn der Teufel noch so sehr triumphiert in unserer Welt. Und wenn wir meinen, als ob alles verloren sei, Jesus hat das Heft in der Hand und das ist so groß. Und das ist wunderbar, wie Paulus diesen Gedanken schon immer wieder aufgenommen hat und uns groß gemacht hat von der Geduld. Und das kommt zum Beispiel vor, jetzt müssen wir ein bisschen immer heute noch durch die Bibel durchwandern, Römer 15. Römer 15 ist das wunderbar beschrieben. Römer 15, Vers 4 und Vers 5 ist es nochmal aufgenommen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also die Geduld lebt davon, dass wir wissen, der Herr wird das in seinem großen Plan zum Sieg führen. Und wir werden an diesem Tag ihn nicht tadeln, warum er hat uns so lange warten lassen. Und da geht es dann weiter. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander in Christus. Die Geduld ist ein Erkennungszeichen eines gläubigen Christen, dass er warten kann in Geduld, auch in den Leidenstagen, wie es hier Hiller in seinem Lied beschrieben hat. Das ist ganz wichtig und das gehört dazu. Das mit dem Harren kommt in der Bibel auch verschieden vor. Da heißt mal, ich habe mich müde geschrien, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Das ist auch ganz toll, dass die Psalmen, das hat mein Bruder Wörz mir mal erklärt, das ist ja heute so eine Verengung in der Gemeinde bei Lobpreis. Wir machen Lobpreis und dann kommt bloß ein bestimmter Typ von Liedern vor. In den Psalmen sind alle, auch die Klagelieder, Lobpreis Gottes. Natürlich Lobpreisungen, in der hebräischen Bibel überschrieben, Lobpreis. Aus der Tiefe rufe ich her, so ist Lobpreis Gottes. Alles, das wollen wir nicht so verengen. In der Bibel kann man die großen Weise, dass alles zum Lied gut. Ein Lobpreis Gottes ist auch das Klagelied. Aber dass ich harren muss auf Gott, keiner wird zu Schanden, der deiner harrt. Und was ist denn das Harren? Das lang andauernde Warten, bis ich Gott habe. Ich gebe es ein wunderbares Bild, das mir einer geprägt hat. Der Jäger auf der Pirsch. Der sitzt da oben auf seinem Hochsitz, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, aber der sagt, die Beute kriege ich noch. So schade, dass er die armen Rehe totschießt. Also da bin ich nicht dafür, nicht, dass nachher ich einen ärgere von ihnen. Sondern das Bild will ich nur haben, das Warten, das zielgerichtete Warten. Der da sitzt und sagt, das möchte ich kriegen, das Warten im Glauben, und das ist wichtig. Im Jakobusbrief kommt zweimal das Schön von der Geduld vor. Wenn Sie den Jakobusbrief jetzt mal aufschlagen nach dem Hebräerbrief. Im Vers 2, so fängt der Brief gleich an. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Hoppla, Freude. Anfechtung ist die große Trübung meines Glaubens. Anfechtung, sag immer, das ist wie wenn einer, ich rase mit dem Fahrrad einen Berg runter und da wirft mir einer ein Stecken zwischen die Speichen und ich stürze. Anfechtung wirft uns zu Boden. Aber der Jakobusbrief sagt, nein, die Anfechtungen unseres Glaubens, die sind ganz toll. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wird. Und das kommt nur aus diesen Anfechtungen heraus, die wir durchleiden. Aber wichtig ist, dass wir die Anfechtungen so erleben, dass wir wirklich ein geduldiges Wesen bekommen. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch seid. Das ist ganz wichtig. Wir müssen geduldige Menschen werden, Leute des Glaubens und des Geduldes. Und jetzt schlagen wir gleich nochmal Jakobusbrief, sind auch Kapitel 5 auf. Da kommt es nochmal. Und zwar, es ist schön, wenn man den Zusammenhang ansieht. Der Jakobus warnt ja so vor der Selbstsicherheit. Vor der Selbstsicherheit, wo man plant in die Zukunft, was man alles machen will. Und da ist ja das so schön beschrieben, Kapitel 4, heute oder morgen wollen wir in die Stadt gehen und Handel treiben, Gewinn machen. Wisst ihr, was ihr morgen seid? Ein Rauch seid ihr, eine kleine Zeit bleibt. Was ist euer Leben? Ein Dampf, vergeht ganz kurz. Und da kommt es im Vers 5, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Habt die große Blickrichtung, dass Christus sein Reich vollendet und wisst das, siehe der Bauer, wartet auf die kostbare Frucht der Erde und da ist dabei geduldig. Das ist ein tolles Bild. Jesus hat ja auch so oft davon gesprochen, von dem Wachstum und dem Langsamen. Wenn Sie jeden Tag in der Pflanze, die Sie gesät haben, rausziehen aus dem Boden und gucken, wie weit sie jetzt ist, dann geht sie kaputt. Dann müssen Sie auch warten und sagen, jetzt warten wir mal bis im Frühjahr dann und im Sommer, dass dann reift. Bis ihr empfanget den Frühregen und Spätregen, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und nehmt als Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben, Herr des Herrn, die gar keine Frucht gesehen haben in ihrem Leben. Das ist ganz wichtig. Wissen Sie, gegen was das sich arg richtet? Wir leben heute in einer Zeit des Machbarkeitswahnes. Und der Machbarkeitswahn ist eingezogen auch in die Gemeinde Jesu. Da kann man alles machen. Organisieren, da hat man Methoden, Gemeindewachstum sowieso, das klappt alles. Ich will gar nicht mehr sagen, warten wir mal ab in 30 Jahren, gucken wir mal wieder, wie es geworden ist. In der Bibel steht es anders. Das merken Sie auch. Das wäre so schön, wenn Sie das könnten, Ihre Kinder und Enkel so erziehen, dass sie alle wunderbare Engel würden und dem Herrn Jesus dienen. Und wir merken doch, wer einmal Kindererziehung zu verantworten hat, wir sind völlig machtlos. Man staunt, wenn der Herr überhaupt was gelingen lässt. Aber machen kann man es nicht. Ich habe vor ein paar Tagen in einer Pädagogenversammlung auf dem Bernhäuser Forst gesprochen. Da ging es um die Erziehung und die wollten wissen, wie das in der Geschichte der pietistischen Väter war. Das ist ja so wunderbar, wenn man sieht. Die haben immer gesagt, wenn es auf uns ankäme, dann wollte ich gar nie Lehrer werden. Denn wir können es gar nicht. Man kann bloß für seine Kinder beten und dem Herrn und den Kindern den Herrn groß machen. Und dann muss der Herr Jesus das selber machen. Aber das ist so wichtig. Und deshalb ist auch die Geduld so wichtig, weil es dem Machbarkeitswahn entgegenkommt. Und es gibt auch kein Rezept für die Krisen unseres Lebens, dass man das alles wegkriegen kann. Ist ja gut, dass es ein Kochbuch gibt, aber es gibt es eben in den anderen wichtigen Lebensfragen nicht. Rezepte, wo immer wirksam sind und die machbar sind, dass das alles funktioniert. Und das gilt ganz besonders auch für unser neues Christenleben. Wenn wir anfangen, uns für Jesus zu entscheiden und Jesus in unserem Herzen aufnehmen, dann sind wir so begeistert und junge Christen brennen vor lauter Freude und Hingabe. Und manchmal nehmen sie den Mund ganz arg voll, wie toll das jetzt alles ist und wie groß sie sind. Und ich habe gar kein Verlangen mehr zur Sünde. Warte mal ab. Das Allerschwerste ist, wenn man so alt wird wie ich zum Beispiel, und dann merkt man, wie tief man in der Sünde noch drinsteckt und wie wenig man von der Heiligung von Jesus ergriffen hat. Und da kann man ganz schrecklich ungeduldig werden, wenn man immer wieder merkt, dass alte böse Dinge in unserem Herzen noch drin sitzen. Das ist ganz schlimm. Es wäre gut, wenn man sich noch über sich selber ärgern kann, nicht bloß über die anderen. Sondern sagt, also ich bin eigentlich traurig, dass ich das so wenig umgesetzt habe. Schlimm ist, wenn wir heucheln vor anderen und so tun und den Schein erwecken, als ob wir das alles schon ergriffen haben. Und da freue ich mich immer wieder, dass der Paulus in seinen Briefen das so klar gesagt hat. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Ich jage ihm nach. Und wir wollen diese Geduld auch haben, aber diesen Eifer, dass wir immer näher an die Kraft von Jesus Christus herankommen. Paulus hat es ja im Römerbrief so klar gesagt, wie die Sünde in unserem Leben mächtig ist. Ich bedauere es auch sehr, dass in vielen evangelikalen Gemeinden nicht mehr über die Not der Sünde gesprochen wird, die ja eine Not bleibt bis zu unserer Sterbestunde. Und im Alter noch mal viel schlimmer rauskommt und als eine Wesensart unseren Trotz, unseren Eigensinn, unsere überempfindlichen Wehleidigkeit, was wir alles haben, unsere Ich-Sucht und so weiter, die wir nie unter die Füße bekommen haben. Und da schreibt der Paulus in Römer 8 dann so schön, Römer 8, Vers 25, ihr kennt ja das schöne Kapitel, wo es heißt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wir sind gerettet auf Hoffnung. Das ist eine feste Sache. Jesus ist vor uns am Kreuz gestorben, aber er wird uns einmal dort in der Ewigkeit mit dem neuen Leib haben, wo kein Leid und kein Geschrei mehr ist. Wir sind auf Hoffnung da, aber deshalb seufzen wir noch in diesem alten Leib, den wir noch leben müssen, seufzen wir noch und da braucht es viel, viel Geduld. Warum darf ich das so ausdrücklich aus? Weil es ganz wichtig ist, dass wir Menschen großer Geduld sein müssen, auch im Umgang mit schwachen Christen in der Gemeinde. Da kann man so schön seine Prinzipien haben und sagen, bei uns herrschen ganz klare Zustände herrschen da. Wir bekämpfen alle Missstände mit Rumpf und Stiel, wir sind ganz klar dagegen. Aber wir müssen auch geduldig sein, das betrifft unsere jungen Leute, das betrifft Leute, die die ersten Schritte gehen im Glauben. Und wenn einer einmal fällt, was hat denn da der Apostel Paulus empfohlen, wenn einer wieder in die Sünde fällt von Christen? Gemeindeausschluss am besten. Vorteil. Wenn jemand von einem Fehler übereilt wird, helft ihm wieder zurecht, ihr, die ihr geistlich seid. Ihr habt den Jesusgeist. Und da sehen wir, woher kommt denn dieser Jesusgeist? weil unser Herr Jesus mit uns so ungeheuer geduldig ist. Das ist schon im 2. Mose 34 gewesen, nach dem goldenen Kalb. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Geduld, bei keinem Menschen gibt es das. Gott ist das große Vorbild in der Geduld. Dass Gott, ich will nicht alle Bibelstellen in Römer 2 kommt das, mit Geduld wartet auf die Umkehr, von einer sündigen Welt und zu einer sündigen Gemeinde und wartet in Geduld. In Römer 5 heißt der Gott aber aller Geduld. Du musst einmal erleben, wie Gott in deinem Leben mit einer unendlichen Geduld dir nachgelaufen ist. Wie er so viel in Barmherzigkeit übersehen hat, in der großen Hoffnung auf eine grundlegende Buße und Umkehr und Erneuerung. Und deshalb muss diese Art von Jesus, die Lammesart uns prägen, aber auch die Geduld von Jesus warten können und harren. Also was ich ganz wunderbar finde, ist, wenn ich immer wieder Christen treffe, die sagen, wenn sie wissen würden, wie ich für meine Kinder bete, ich bin alt geworden und ich sehe kein Ergebnis. Aber ich darf Ihnen sagen, das Gebet wird nicht vergeben sein. Wie viele Menschen habe ich erlebt, die nach der Beerdigung ihrer Mutter sich bekehrt haben? Vielleicht ist es auch oft ein Problem der Ablösung oder des Vorbilds oder was es oft war. Aber dass ich einfach sagen will, das warten können, dass man auch mal schweigen kann. Und sagt, Sie wissen all das und jetzt bete ich bloß noch. Und das geduldig sein, und das ist so schön im Jakobusbrief das Beispiel vom Bauern, der wartet, bis die Frucht aufgeht. Und wir wollen auch eine Saat machen, und dann wissen, das geht irgendwo auf. Das ist auch mit unseren Liebeswerken, die wir tun. Da sehen wir oft nicht, wie das weitergeht, aber wir vertrauen es dem Herrn, und Herr, lass du daraus Frucht wachsen, aber auch mit unserem Dienst der Liebe und der Erziehung und was wir alles in der Gemeinde tun. Da hält jemand von Ihnen eine Kindergruppe oder macht eine Jungschararbeit und so weiter. Eine Saat auf Hoffnung, weil wir wissen, Jesus kann aus diesen kleinen Samenkörnern ganz große Frucht bringen. Da ist mir ein Gleichnis in der Bibel immer eine ganz große Hilfe für diese Geduld. Und das ist das Gleichnis, das man so in der Lutherbibel bezeichnet, als das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Das ist ein blödes Wort, selbstwachsende Saat. Aber Sie kennen ja das Gleichnis. Markus 4 steht es. Gucken wir es schön an. Markus 4. Das ist ein ganz wunderbares Gleichnis, das nur im Markus-Evangelium steht. Wenn Sie es nochmal für sich suchen, dann finden wir, es gibt ja ganz wenig Stellen, die nur im Markus-Evangelium kommen. Die selbstwachsende Saat gehört dazu. Bei mir heißt es vom Wachsen der Saat. Und da sagt Jesus, mit dem Reich Gottes, mit dem Kommen seines Gottesreichs in dieser Welt, ist wie mit einem Bauern, der Samen aufs Land wirft. Und was macht er jetzt? Jetzt steht er Tag und Nacht mit der Taschenlampe da und guckt, wächst es, sondern er legt sich ins Bett und die Zeit verstreicht und nach ein paar Monaten geht er aufs Feld und auf einmal ist es gewachsen. Dass die Saat des Reiches Gottes genauso ist, man kann gar nicht dauernd hinterher sein und am schlimmsten ist, wenn wir statistisch messen wollen und so weiter, sondern überlasst das dem Herrn, wie er es wächst. Und da steht nämlich, und schläft und aufsteht Tag und Nacht und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Das steht im Griechischen, im Urtext der Bibel, automate. Das wissen Sie, was das heißt. Fassen wir es automatisch. Wo das Weizenkorn richtig aufwächst, also es ist ein gefährliches Wort, weil es ein technisches Wort ist, automatisch. Aber es mag Ihnen ein Trost sein für die Geduld Gottes. Das hat der Bruder Wörth so schön gesagt mit der Mission. Ich finde, die Missionsgeschichte ist ein wunderbares Beispiel dafür. Einmal, da ist nichts von Machbarkeit drin. Es gibt immer wieder ein paar Spinner, die das meinen, aber da wollen wir nichts damit zu tun haben. Die richtige Missionsarbeit geschieht in großer Demut und Bescheidenheit. Schwache Leute, die ihre Grenzen kennen, gehen hinaus und machen das Gleiche, was wir hier tun. So wie Sie Kranke besuchen und in der Gemeinde mitwirken und tätig sind und ein Zeugnis sind für den Herrn. Und viele sind frustriert, weil sie sagen, ich kann gar keine Erfolgsberichte für die Heimat schreiben. Sagen wir, Gott sei Dank kannst du keine schreiben. Das wäre furchtbar. Wenn wir uns noch brüsten würden mit Erfolgen, da kann uns ja der Herr nimmer segnen. Aber dann sieht man gar nichts. Stellen Sie mal vor, Hudson Taylor hätte erlebt, was in China aufgebrochen ist. 70 Millionen Jesus-Jünger mit der Bibel in der Hand. Mehr gläubige Jesus-Leute als in Nordamerika. Heute in China. Im kommunistischen China, wo noch keine Religionsfreiheit herrscht. Und das, nachdem der Mao alles ausgelöscht hat. Wie ist das gegangen? Das Wort ist aufgegangen. Es hat es in der ganzen Kirchengeschichte noch nie gegeben, so ein starkes Wachstum. Was Ähnliches erleben wir heute in Islamländern. Das ist ein Geheimnis. In Indonesien auf der Insel Java bekehren sich jedes Jahr 30.000 Muslime und werden Jesus-Jünger, obwohl sie ein Martyrium durchleiden, ausgestoßen werden aus der Familie, obwohl sie ihren Job verlieren, alles. Aber das Wort wächst. Und ich sage immer, wenn wir lernen wollen, wie das geht, wie das in unseren Gemeinden, wir leiden ja alle unter der Schwindsucht unserer Versammlungen, aus denen wir oft kommen. Herr, lass uns wieder allein so treu sein im Aussehen des Wortes. Bali ist eine herrliche Insel, das kennen Sie ja aus dem Tourismus. Es ist eine scheußliche Insel. Auf der anderen Seite, jedes Haus ist ein Hindu-Tempel. Es ist überhaupt rätselhaft, dass mitten in Ostasien Hinduismus ist. Hochinteressant, hat man eigentlich nie richtig geklärt. Es ist alles drumherum muslimisch. Indonesien ist die größte Muslimnation und Bali ist eine Insel im muslimischen Indonesien. 83% muslimisch. Ganz Hindu-Tempel mit allen Götterwahn. Und da traf ich im Bali Beach Hotel einen evangelischen Gottesdienst. Ich habe da nicht gewohnt in dem teuren Hotel, aber da waren evangelische Gottesdienst. 5 Leute. Ein amerikanischer Missionar, Roger Lewis. Ein alter Mann predigt. Herrlich, da ist ein Deutscher zum Glauben gekommen, dessen Großvater der schlimmste Mörder von Auschwitz war. Der war der Hotelmanager. Aber der Roger Lewis, habe ich gesagt, wie viel Frucht hast du? Und er sagt doch, 40 Jahre arbeite ich auf Bali und sehe keine Frucht. Er hat noch kurz vor seinem Tod die große Erweckung von Bali erlebt. Es gibt sogar eine Bibelschule auf Bali. 40 Jahre, das ist Geduld. Arbeiten mit Geduld. Und das Geheimnis des Wachsens des Reiches Gottes. Und Roger Lewis war einer dieses Jahrgangs der Bibelschule Moody Bible Institute in Chicago, wo auch die Oka-Missionare rauskamen, die totgeschlagen wurden. Das war dieser große Jahrgang, wo der Mann von der Elisabeth Elliot, wenn Sie ein bisschen Missionsgeschichten kennen, das ist ja ein ganz großer Teil in die Mission gegangen von einem Jahrgang. Und so ein Treuer, und der hat 40 Jahre gearbeitet und keine Frucht gesehen. Das meint Jesus. Und das ist gemeint, das ist besser als ein Starker. Denn es gibt keine Starken. Wir kennen nur einen Starken. Das ist der Sieger Jesus. Und dem wollen wir Raum geben in unserem Leben. Und den wollen wir wirken lassen. Ich erzähle immer so gern die Geschichte vom ersten Missionspionier in Afrika. Das war der Ludwig Krapfen, Bauernjunge aus Derendingen in Tübingen. Aber wie die Schwaben so sind, die sind ja, man sagt, der Käpsele. Das heißt, also intelligent. Wir haben es da oben drin. Wir sind im Sprechen ein bisschen gehemmt, aber sonst sind wir so ganz gut drauf. Und er hat den Ehrendoktor der Tübinger Fakultät bekommen. Ehrendoktor, weil er den Felsendom von Jerusalem vermessen hat und erstmals erreicht hat, dass auch die Nicht-Moslems den Felsendom betreten dürfen. Wo hat denn der hingehört, der Ludwig Krapf, der hat einen Doktor gemacht als Sprachforscher und der war der erste Missionar in Kenia und in dem ganzen Gebiet in Äthiopien und so weiter. Ludwig Krapf, 18 Jahre gearbeitet, der erste Missionar, war der erste Weiße, der den Kilimandscharo gesehen hat und hatte heimgeschrieben, da ist Schnee oben drauf. Und ich gesagt, jetzt spinnt er, jetzt hat er durchgedreht. 18 Jahre gearbeitet, keinen einzigen zu Jesus geführt. Lesen Sie mal die Memoiren von Ludwig Krapf, die sind im Faksimile-Druck nochmal aufgelegt. Ludwig Krapf gearbeitet, ohne Frucht. Und heute sind die zwei größten Säle des Museums von Nairobi Ludwig Krapf von Rebmann gewidmet, Johannes Rebmann. Jedes Volksschulkind in Kenia kennt den Namen Ludwig Krapf. Sie kennen es nicht. Aber jedes Schulkind weiß es, weil er sich so verdient gemacht hat, um den ganzen Fortgang des Reiches Gottes Und er war immer am Ende der Aussichtslosigkeit. Einmal hat die Missionsleiterin, er war mit der englischen Kirchenmission draußen, gesagt, jetzt schicken wir ihm 3 Helfer, die ihn unterstützen. Er war immer allein in dem ganzen Kampf. Und die Afrikaner waren im Alkohol drin und in der Untreue. Alles, ist nie was rausgekommen. Und der Erste, den sie schicken wollten, der hat schon in London an seiner Berufung gezweifelt und ist daheim geblieben. Und der Zweite ist in Aden, wo der Schiff Station gemacht hat, an der anglikanischen Kirche verzweifelt. Die waren von der anglikanischen Kirche ausgesandt und ist auch heimgegangen. Und der Dritte, das war ein Schwabe wieder, der Pfefferle. Und der Pfefferle, der hat angefangen zu arbeiten, nach 4 Wochen kam das Fieber und er starb. Und Ludwig Krapf hat ein Grab geschaufelt und hat heimgeschrieben, das sieht sauber aus. Aber lerne du dies. Gottes Siege werden im Sterben errungen. Und ich kann euch sagen, es wird einmal das Evangelium über Ostafrika hinwegfließen, wie der große Pangani-Fluss, ist ein großer, breiter Fluss. Und wie hat er recht gehabt? Er hat nichts davon gesehen, von der großen Frucht. Und das ist so wichtig, dass wir in Geduld und Hoffnung arbeiten, weil wir wissen, der Herr muss das geben zu seiner Zeit. Und ich darf das so fest wissen in der Geduld, wie er das machen wird mit mir und wie er es zum Ende führen wird. Er wird das tun, wie auch immer. Und ich darf ihm fest vertrauen, dass er so machen wird. 2. Petrus 3, wenn Sie nochmal aufschlagen. Der Petrusbrief ist nochmal, vor dem Hebräerbrief steht der Johannesbrief. 2. Petrus 3. Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Wissen Sie, es ist eine Zeit, wo Gott wartet in Geduld und Gott will eine Umkehr und es ist nicht so, als ob die Sache Gottes am Kaputtgehen wäre, sondern das Reich Gottes läuft, wo sein Evangelium gepredigt wird und das macht uns ganz groß gelassen und ruhig, auch im Dienst, die Saat wächst und das wird aufgehen, auch wo wir meinen, es sei alles verloren. Aber wichtig ist jetzt, wie kriegen wir diese Geduld? Ich habe sie nicht. Sie ist meinem Fleisch nicht, ist sie nicht drin. Absolut nicht. Also, man kann auch jetzt nicht beten, Herr, gib mir Geduld, aber zack, zack, ganz schnell. Sondern wie kriege ich denn die Geduld? Und da sind wieder schön im Kolosserbrief stehen einige Dinge zur Geduld. Wir könnten natürlich noch viel mehr finden. Sie werden jetzt immer wieder draufstoßen. Kolosser 1, Vers 11. Der Paulus sagt, dass er fortwährend für die Christen in Kolosse betet. Ich habe mal eine Reisegruppe durch Türkei geleitet und da haben wir zum Guide gesagt, wir wollen Kolosse sehen. Kolosse ist bis heute nicht ausgegraben. Da geht man auf einen Hügel rauf. Und da steht man oben, bloß der Guide weiß es kaum. Man muss vorher gucken, dass sie den Weg über, da ist keine Tafel dran, dass es Kolosse war. Und da drunter liegt und das ist alles zugedeckt. Das ist mir die Angst, wenn das aus unserer deutschen Christenheit wird der Schutter Zeit drüber liegen. Und da hat schon der Paulus so gebetet, Herr, lass doch du etwas sein. Wir lassen nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, dass ihr den Christuswillen kennt, dass ihr würdig lebt. Und Vers 11, und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu Geduld und Langmut. Wenn Christus in unserem Herzen Raum gewinnt und sein Wort in uns wirkt, dann wissen wir das auf einmal, dann verstehen wir den Willen Gottes, sagt, ich brauche es gar nicht sehen. Ich darf an meinem Platz bleiben und wirken und Fürbitte tun und es ist nicht vergeblich in dem Herrn, was ich tue. Genauso in Kapitel 3, Vers 12 vom Kolosserbrief, wo er sagt, so zieht nun an, so schön, wie man ein Jackett anzieht, oder die Frauen eine Bluse anziehen. Du musst es bloß anziehen, die Gaben, die Christus dir gegeben hat. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen. Und vergebt euch jemand, wenn jemand Klage hat wie den anderen. Das sage ich bei jeder Trauung eines Paares. Hab doch die Geduld, auch mit den Mängeln des anderen. Da braucht man wahnsinnige Geduld. Wissen Sie, dass es noch nie einem Ehepaar gelungen ist, bis heute noch nie. Also Sie wären der Erste, sich in der Ehe zu erziehen. Wer das probiert, der kann gleich zum Scheidungsrichter gehen. Man kann sich nur ertragen, wie der Paulus sagt, einer den anderen, ertragen in Geduld. Es ist ganz wunderbar, wenn es der andere sagt, erzieh mich. Aber es kommt auch ganz selten vor. In der Ehe panzert man sich meist. Also das ist ganz wunderbar für die Ehe, gilt aber nicht bloß für die Ehe. Wie sähe es in unseren Gemeinden aus, wenn wir einander in Geduld ertragen? Auch die Mängel, die stark sind, sollen der Schwachen Gebrechen tragen. Und sagen, der hat ein Problem und da möchte ich geduldig sein. Was habe ich schon große Christen getroffen, die mit mir und meinen bösen Dingen Geduld gehabt haben. Einer hat mich mal mitgenommen und hat gesagt, ich muss Ihnen nachher noch schnell sprechen, er wollte es in der großen Runde nicht sagen. Und da war mir ein böser Fehler unterlaufen und es war nicht recht, was ich gesagt habe. Ich wollte es bloß nochmal sagen, es hat nicht gestimmt, was du gesagt hast. Und er hat Geduld gehabt, er hat mir es gezeigt in einer höflichen Weise. Es ist wunderbar, wenn man solche Christen erlebt, die selber wissen, dass das Wachstum von Christus noch Raum und Zeit braucht bei uns, in unserem Leben, wie wir darin wachsen und wie wir Christus bei uns aufnehmen können. Mit dem Harren ist ja noch ganz wunderbar das Wort, das wir auch immer wieder dann gleich in den Kopf kriegen, wenn wir das hören. Jesaja 40. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Gott hat mich verlassen und so weiter. Seh mal auf in den Sternenhimmel. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das Geduldigsein ist gar nichts Schwaches, sondern ich kriege neue Kraft, neue Ermutigung durch den Herrn. Ich kriege neue Zuversicht, neue Freude und sage, das ist ganz wunderbar. Schreiben Sie das Ihrem Missionar raus und sag, du darfst auch ruhig heimschreiben über deinen Frust und über deine Mutlosigkeit, aber ich darf dir sagen, was in dem Herrn gewagt ist, kann man in großer Geduld weitertreiben und da kann man dranbleiben. Da heißt es heute immer so Burnout und so weiter, dass man leer gebrannt ist, gar kein Wunder. Aber wer sich stärkt in dem Herrn, der kriegt wieder neue Kraft, dass man auffährt mit Flügeln wie Adler. Dann wird er gesagt im Jakobus, wie die Propheten, Mensch, was hat so ein Elia warten können? Und er hat nichts gesehen, er ist auch müde geworden, wie selbst das Gottesurteil auf dem Karmel nichts bewirkt hat bei der Isabel, bei der gottlosen Königin von Israel. Und dann hat er sterben wollen. Und dann hat ihn Gott wieder gerufen. Er sagt, du machst gerade weiter. Und da geht's weiter. Du salbst jetzt da oben den in Syrien zum König und du berufst jetzt den Elisa und die Reis Gottes Geschichte geht wieder weiter. Nicht abhängen, dranbleiben. Und das Wichtige ist, dass wir auch mit den Schwächen geduldig sind. Das ist das schöne Wort Langmut. Langmut ist ein wunderbares Wort. Das ist eine Sache, dass man geduldig warten kann in der Liebe, wie der Hiob, das wird im Jakobusbrief erwähnt, bei der Geduld, die Geduld Hiobs. Wahnsinnig. Was der Mann ertragen hat, zum Glück ist keiner von uns so rangenommen worden wie der Hiob. Da hat der Satan ihn selber sichten wollen. Aber dass wir es lernen wieder, dass Geduld Frucht bringt und nicht vergeblich ist. Und dann haben wir dieses Wort auch nochmal bei dem Timotheus, da kommt es ein paar Mal vor. Der Paulus sagt im ersten Timotheusbrief, Gott hat ein Modell an mir, wie seine Geduld ist. Ich bin der Allerschlimmste der Sünder. Der Paulus hat nicht moralische Sünden gehabt, aber das Allerschlimmste ist, wenn man Christus mit Füßen tritt. Ich war ein Verfolger des Christusnamens, das Schlimmste, was man tun kann. Aber er hat als Modell an mir, dem Schlimmsten aller Sünder, dem Hervorragendsten der Sünder, hat er ein Modell gemacht seiner großen Geduld und Barmherzigkeit. Was kann Jesus in seiner Geduld noch retten? Das soll für unser Modell sein, dass eine Gemeinde nie die Hoffnung aufgibt. Aber wenn wir richtig mit der Geduld Gottes reden, dann könnte man eigentlich nur dafür beten, dass der Bin Laden sich bekehrt und auf die Konferenzstätte Lahöge mal kommt als Teilnehmer. Ja, ich meine, ist es ein Witz oder ist es ernst? Die Christen Uganda haben immer für die Bekehrung vom Idi Amin gebetet. Aber ganz wichtig ist uns, dass Israel den Messias Jesus erkennt. Kein Gebet ohne, Herr, nimm du die Binde von den Augen weg, dass Israel dich erkennt. Werden alle Probleme in Nahost gelöst, wenn Israel seinen Messias erkennen würde. Und wir wollen doch der Geduld Gottes, die zur Buße ruft, viel zutrauen, viel große Hoffnung haben. Im Hebräerbrief kommt es, Hebräer 10, werft euer Vertrauen nicht weg, seht an die Geduld eurer Vorbilder im Glauben, dann habt ihr es wunderbar noch einmal in der Offenbarung. Gleich am Anfang sagt der Johannes, ich bin einer, der Mitgenosse ist am Leiden, an der Bedrängnis und an der Geduld von Christus. Da hat uns Jesus hineingenommen, dass wir das lernen, das ist Offenbarung 1, Vers 9. Ich bin auch Teilhaber am Reich Gottes und darum an der Geduld. Wir können das Reich Gottes in dieser Welt nicht bauen. Und da wollen wir dran sein. Das verborgene, unsichtbare Reich Gottes, dein Reich komme. Aber mit Geduld zu warten, man kann es nicht sehen, es wird einmal offenbar sein. Ich hätte in meinem Christenglauben nie für möglich gehalten, dass ich es mal erlebe, dass der eiserne Vorhang fällt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass er mal wieder in China eine Jesusgemeinde gibt und dann in dieser großen Zahl. Was hat unser Herr in seiner Güte schon getan? Aber das Harren ist so wichtig, das Dranbleiben und Warten, was er tun kann. Ein großer Missionsmann hat gesagt, er denke immer wieder, wenn Gott einmal beim Islam diese ganze Festigkeit zusammenbrechen lässt, die so hohl ist, nichts an Gottes Begegnung, nichts an Wahrheit, nur verdrehtes Gotteswort. Wir wissen nicht, was der Herr in seinem Heilsplan vorhat, oder ist das die größte antichristliche Figur der Endzeit? Wir wissen es nicht, aber wir wollen nicht aufhören zu harren in Geduld, auf Umkehr, auf Erneuerung und wollen auch noch hoffen, dass es wunderbar ist. Das sind Leute aus dem Raum von Bremen, das war mir immer grenzgrandios. Bremen war das liberalste Kirchentum in Deutschland. Und da hat Gott es geschenkt, dass eine ganze Reihe auch liberaler Landeskirche Pfarrer sich bekehrt haben und ganz wunderbare, lebendige Gemeinden entstanden sind. Das ist ganz wunderbar. In Bremen, dass die sogar dort große Aktionen machen konnten. Das ist wunderbar, was der Herr noch tun kann. Die Geduld, wir wollen dranbleiben in der Treue, in der Hingabe. Wo kommt es noch? Offenbarung 2 im Sendschreiben, du hast die Bösen ertragen in der Geduld, das ist auch wichtig. Und dann Offenbarung 3, Vers 10, du hast bewahrt das Wort von der Geduld, das ist für die Gemeinde ganz arg wichtig. Wir brauchen gar keine großen Erfolgsberichte, sondern was wir brauchen, wir wollen in der Treue das Jesuswort predigen, in der Treue beim Wort Gottes bleiben und wissen, es kann nicht vergeblich sein, was wir hier wirken. Und für den Herrn in großer Geduld, das ist mehr als ein Starker, mehr als einer, der Städte gewinnt, der wartet und hart auf die großen Verheißungen Gottes. Und lassen Sie mich schließen, einfach in der Freude jetzt in der Adventszeit. Das war mir immer so schön in der Gemeinde und ihr macht es jetzt mit den Psalmen so schön hier auf der Lahöhe an euren Sonntagsgottesdiensten, wenn man einmal die Adventsverheißungen im alten Bund anguckt. Mit welcher Gewissheit sie gewahrt haben. Auf dem Sterbebett des Jakob, man muss sich das nochmal vorstellen, die letzten Atemzüge des Jakob, und dann richtet er sich nochmal auf und ruft, Herr, ich warte auf dein Heil. Hat der Jakob schon gesehen, das Kommen von Jesus, das Kommen des Gottesreiches in Christus, die Erfüllung der Verheißungen. Alle Gottesverheißungen sind Ja und Amen in Christus. Und dann sehen wir es beim Jesaja, in der schwierigsten Katastrophe, da war da oben das galiläische Land, Babel angegliedert, aus dem Volk Gottes rausgelöst. Und die Leute haben gesagt, es kümmern immer zum Gottesvolk. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Jahrhunderte sieht man nichts. Und dann kommt der Micha und sagt, und du Bethlehem, die du klein bist, aus dir soll mir kommen. Wunderbar, das Warten der Propheten, die Menschen, die gewartet haben, der Simeon, der im Tempel wartet mit der Hanna. Der Simeon alle Babys angesehen, die auf der zum Tempel raufgehört. Wo ist er? Und dann hat er Jesus gefunden. Der Geist Gottes hat es ihm offenbart. In der großen Sehnsucht. Herr, wir warten auf dein Heil. Wir wollen solche Leute sein, die den Anbruch des Reiches Gottes erwarten. Und die sagen, Herr, komm doch bald. Komm bald, Herr Jesus. Und lass uns heute in all den schwierigen Dingen deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte noch beten. Herr, wir bekennen vor dir unsere Ungeduld. Auch unsere oft geheuchelte Stärke. Wir sind doch vor dir ganz offenbar mit allem Leersein und Schwachsein. Aber wollen teilhaben an deiner großen Rettungsaktion der Welt. Du willst dein Reich bauen, du willst Menschen retten. Herr, wir wollen umkehren zu dir, zur Lebensquelle. Und gib doch, dass diese Adventszeit, die jetzt vor uns liegt, und die Weihnachtszeit, eine reiche Zeit wird, wo wir wieder ganz neu deinem herrlichen Evangelium begegnen. Wir wollen auch beten für so viele, für so vieles, was uns Not macht. Für Menschen, denen wir so gern deine Herrlichkeit zeigen würden. Für unsere Gemeinden, die uns oft so viel Not machen. Für Menschen in unserer Nähe, unter denen wir leiden. Herr, wir wollen geduldig sein, wie du mit uns geduldig hast. Wir wollen, dass du in ihnen dein Werk treiben kannst. Aber tu es auch in uns und erneuere uns durch und durch. Amen.